Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger Herr Pfarrer Jolly, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder über Pater Maximilian Kolbe sprechen kann. Maximilian Kolbe und die Immaculata, die gehören ja zusammen. Den meisten Menschen ist Maximilian Kolbe bekannt als Märtyrer, der an einem Ort, den zu beschreiben menschliche Worte fehlen, den Hass überwunden und ein unübersehbares Zeichen der Liebe gesetzt hat. Die Hingabe seines Lebens für den Nächsten. Fast 73 Jahre sind vergangen seit seinem Martyrium und bis heute bewegt uns das Opfer dieses Franziskanerpaters. Wir können uns fragen, wie mag ein Leben verlaufen sein, das ein solches Sterben zugelassen hat, was ihn befähigt, es auch anzunehmen? Was hat ihn befähigt, es anzunehmen? Wenn wir Pater Kolbe selbst darüber gefragt hätten, wäre seine Antwort gewesen: Der Tod wird durch ein ganzes Leben erkauft. Und ich denke, da hat er das Wesentliche getroffen. Denn der Tod und das Leben, sie gehören zusammen. Maximilian Kolbe, geboren 1894 im Generalgouvernement Warschau, das damals zum Russischen Kaiserreich gehörte, gilt als Vater der Versöhnung zwischen zwei Völkern mit einer leidvollen, gewaltbeladenen Vergangenheit. Er starb im Konzentrationslager Auschwitz, damit ein anderer leben konnte. Durch sein Lebensopfer wurde er der Welt bekannt und am 10. Oktober 1982 von Papst Johannes Paul II. Als Märtyrer heilig gesprochen. Weit weniger bekannt ist die Zeit der Vorbereitung auf den Tag des Martyriums. Sein Ringen um das Heil der Seelen, denn er lebte nach seiner eigenen Aussage nur für die anderen. Und zwar für alle Seelen auf der ganzen Welt. Das war sein Auftrag. Die Frage ist nun, von wem erhielt er diesen Auftrag, sich um die Seelen der Menschen in der ganzen Welt zu kümmern? Über die Kindheit Maximilians, sein Taufname war Raimund, erzählt uns der Bericht seiner Mutter, die in ihm ein ausgelassenes, eigensinniges, um nicht zu sagen schwieriges Kind sah. Bis zu dem Tag, als ein beunruhigendes Ereignis, um das sich die Biografen gerne drücken möchten, seinen Charakter wandelte. Es handelte sich um eine reale Begegnung mit der Mutter Gottes, die dem damals 10-jährigen Raimund widerfahren ist. Sie erschien ihm in den Händen zwei Kränze, einen weißen und einen roten, sah ihn an und fragte: Welchen willst du? Der weiße Kranz bedeutet, dass du die Reinheit bewahren wirst, der rote, dass du als Märtyrer stirbst. Raimund zögerte nicht lange und sagte: Ich wähle alle beide. Diese spontane Art ähnelt jener der heiligen Therese von Lisieux, die vor die Wahl gestellt, aus einem Korb sich etwas auszusuchen, den ganzen Korb packte mit den Worten: Ich wähle alles. Heilige sind absolut. Und wie wir aus der Biografie beider wissen, sie nehmen ihre Entscheidung nicht zurück. Raimund wählte beide Kränze, die Reinheit und das Martyrium. Und von diesem Tag an, so berichtet seine Mutter, ging eine Veränderung in ihm vor. Ein Beweis dafür, dass dieses mystische Erlebnis mit der Gottesmutter keine Träumerei, sondern Wirklichkeit war. Sein weiteres Leben zeigt, dass er ernst machen wollte mit seiner einmal getroffenen Wahl und in dieser Wahl inbegriffen war, vielleicht unausgesprochen, der Auftrag an den späteren Pater Maximilian Kolbe, sich um die Seelen aller zu kümmern. Raimund stammte aus einer Arbeiterfamilie. Er hatte 4 Geschwister, 2 starben an Tuberkulose. Sein Vater Julius Kolbe war Weber und arbeitete einige Jahre in einer Fabrik. Danach führte er eine Buchhandlung mit religiöser Literatur. 1914 trat der Vater in die polnische Legion ein und kämpfte gegen die russischen Besatzer. Dafür wurde er hingerichtet. Auch Raimunds Brüder Josef und Franz waren aktive Mitglieder einer polnischen Geheimorganisation zur Befreiung Polens von der zaristischen russischen Herrschaft. Die Mutter führte einen kleinen Laden und arbeitete gleichzeitig als Hebamme. Die bescheidenen Verhältnisse erlaubten nur dem ältesten Sohn Franz eine Ausbildung. Für Raimund war kein Geld mehr vorhanden. Er sollte zu Hause bleiben und in der Familie mithelfen. Raimund akzeptierte den Wunsch der Eltern kritiklos. Er gehorchte mit einer ihm eigenen unbekümmerten Art. Gehorsam war der besondere Wesenszug von ihm, den er in sein zukünftiges Leben mitnahm. Vielleicht ist er auch Teil des Gnadenerweises, der ihm bei der Begegnung mit der Gottesmutter zuteil geworden war. Da wurde er ein Diener der Unbefleckten, wie er sie später nannte. Diener Mariens, das beweisen viele Heiligen, sind Helden des Gehorsams. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Maria ihr eigenes Fiat bis zum höchsten Gipfel der Erlösung gesprochen hatte. Gehorsam ist ein Begriff, den heute kaum jemand noch wagt auszusprechen. Höchstens, um ihn zu verhöhnen. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung sind die Parolen, die heute als politisch korrekt gelten. Und wer gegen dieses Diktat verstößt, erfährt Ausgrenzung bis hin zur Verfolgung. Die gegenwärtigen Szenarien zeigen, wohin uns die Selbstbestimmung, die Emanzipation geführt hat und wir ahnen wohl, wohin sie uns noch führen wird, wenn wir nicht endlich aufwachen. Ein anderer Gnadenerweis Mariens war, dass Raimund doch noch die Möglichkeit erhielt, zur Schule zu gehen. Ein Apotheker aus dem Dorf erkannte die kluge und gewitzte Art des Jungen und erteilte ihm Lateinunterricht. Nach dem Zeugnis seiner Mutter war er der Begabteste der ganzen Klasse. Mit dem Einverständnis der Eltern trat er dann zusammen mit seinem Bruder Franz ins Knabenseminar in Lemberg ein. Seine große Leidenschaft war Mathematik und Naturwissenschaft. Schon früh zeigte er seine Begabung zum Erfinder. Er entwarf interplanetare Flüge und erzählte zur Verwunderung seiner Kameraden, wie er einmal ein Flugzeug bauen wolle, um auf den Mond zu fliegen. Seine Kameraden erzählten, wäre er nicht ins Kloster gegangen, so wäre er zweifellos ein großer Stratege oder ein genialer Erfinder geworden. Auch spielte er mit dem Gedanken, Soldat zu werden. Doch er wählte den Weg zu den Franziskanern. Eine Entscheidung, die von harten Prüfungen begleitet war. Sie schmiedeten ihn aber immer noch enger an den Gehorsam. Dieses für ihn einzige Heilmittel, das ihn vor allem von bedrohlichen Skrupeln befreite. Als Priester war ihm diese Erfahrung von großem Wert. Sie hat ihn als Beichtvater und Seelenführer im Umgang mit den Skrupulanten zu jener wunderbaren Geduld befähigt, die kennzeichnend für ihn war. Im Noviziat bemühte er sich, den alten Menschen namens Raimund durch den neuen namens Maximilian auszutauschen. 1911 legte Vater Maximilian die zeitlichen Gelübde ab. Daraufhin beschlossen die Ordensoberen, den hochbegabten Frater zum Studium nach Rom an die Gregorianische Universität zu schicken. Bei dieser Entscheidung des Abtes befallen ihn ernsthafte Bedenken. Allein der Gehorsam brachte für ihn schließlich den Entschluss, die Reise nach Rom anzutreten. In einem Brief an seine Mutter erfahren wir den Grund seiner Skrupel. Er bat sie darin um ihr besonderes Gebet, denn er fürchtete sich vor den Gefahren, denen er ausgesetzt werden könnte. Irgendjemand hat ihm von den leichtfertigen Mädchen erzählt, die gerade den jungen Theologen nachstellten. Diesem Wagnis wollte er sich nicht aussetzen. Seine reine Seele wollte also lieber auf das Studium in einer der führenden Universitäten der Welt und dazu noch in Rom verzichten, als seine Unschuld zu trüben. Er hatte sie doch schon seit langem seiner Herrin geweiht. Diese Begründung eines jungen Mannes kann man wohl nur noch hinter vorgehaltener Hand flüstern. In die Öffentlichkeit gelangt, würde ein Orkan von Häme und Spott über den Betreffenden herfallen. Reinheit? Nein, danke. Wo wir doch gerade dabei sind, schon 3- bis 4-jährigen Kindern mit vergnüglichen Sexspielen in verschiedene Geschlechtsidentitäten einzuführen. Reinheit, welch kruder Gedanke. Nach Abschluss der Studien kam Frater Maximilian mit 2 Doktortiteln in seine Heimat Polen zurück. Als Doktor der Philosophie und als Doktor der Theologie. Beide abgeschlossen mit dem Prädikat Summa Cum Laude. In Rom warteten allerdings Gefahren auf ihn. Doch sie sind anderer Art. Denn wir befinden uns im Jahre 1917. Dieses Jahr wird für immer mit 2 Großereignissen in Verbindung gebracht werden, die konträrer nicht sein können. Auf der einen Seite die von irdischen Mächten hervorgerufene Oktoberrevolution in Russland und auf der anderen Seite das Eindringen des Übernatürlichen in unsere Welt. Die Erscheinungen unserer lieben Frau in Fatima vom 13. Mai bis zum 13. Oktober. Es gibt kaum größere Gegensätze. Sichtbar für jeden, der sich der Wirklichkeit nicht verschließt, läuft eine Querverbindung über den ganzen Kontinent Europas hinweg. Im Nordosten die Oktoberrevolution in Russland, die Pius XI. Als eine satanische Geißel, als die furchtbare Bedrohung der Welt bezeichnet hat, da sie es darauf anlegt, die soziale Ordnung umzustürzen und die christliche Kultur auszulöschen. Und im südwestlichsten Teil Europas Fatima, mit der Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Hier kommt das zum Ausdruck, was Goethe das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschheitsgeschichte genannt hat, dem alle übrigen untergeordnet sind: der Konflikt zwischen Unglaube und Glaube. Gott hat in seinem Heilsplan der Menschheit, die durch ihre Gottlosigkeit und ihre Verbrechen dem Verderben zueilt, durch die Vermittlung des unbefleckten Herzens Mariens dort im kleinen portugiesischen Dorf die Rettung angeboten. Der Monat Oktober im Jahre 1917 wurde aber noch von einer weiteren einschneidenden Begebenheit geprägt. In Rom fand die Jahresfeier der 200. Wiederkehr der Gründung der Freimaurerei statt. Überall sah man Fahnen und Plakate, auf denen der heilige Erzengel Michael abgebildet war, wie er von Luzifer besiegt und niedergetreten wurde. Große Umzüge zogen durch die ewige Stadt bis hin zum Petersplatz. Man sang gotteslästerliche Lieder und trug Spruchbänder mit Schlagworten wie: Satan wird im Vatikan regieren und der Papst wird sein Diener sein, wie ein Schweizer Gardist. Augenzeuge dieser antichristlichen Demonstration war der junge polnische Franziskanerbruder Maximilian Kolbe, der sich zu dieser Zeit an der Gregoriana in Rom befand. Der Anblick der sich gemeingebärdeten Auslassungen der Freimaurer unter dem Fenster des Papstes beeindruckte Frater Maximilian auf das Stärkste. Und er fragte sich erschüttert: Wer sind diese Menschen, die in so frecher Weise den katholischen Glauben verhöhnen und dreist ihre Machtansprüche geltend machen? Seine Nachforschungen waren nicht sehr ermutigend. Im Jahre 1804 hat die führende Loge in Paris, der Grand Orient de la France, erklärt, Zitat, die Freimaurerei ist nicht irgendeine Weltanschauung oder eine geistige Richtung. Die Freimaurerei ist die Religion der Zukunft. Alle Religionen, das Christentum, die verschiedenen christlichen Bekenntnisse, das Judentum, alles wird verschwinden. Nunmehr wird die neue Religion der einen Menschheit, das Freimaurertum, sein. Sie wird die Religion der zukünftigen Jahrhunderte und Jahrtausende sein. Zitat Ende. Wenn wir heute das Zukunftsprogramm der mächtigsten Organisation der Welt, der UNO, betrachten, nämlich den Zusammenschluss aller Religionen unter dem schützenden Dach der neuen Weltordnung, so verstehen wir dieses Zitat, was es hier zum Ausdruck bringen will. Wer sich der Realität nicht verschließt, wird erkennen, dass gravierende Veränderungen im westlichen Europa immer deutlicher zutage treten und dabei sind, uns zu überrollen. Es gab eine Zeit, da die Kirche die gefährliche Strategie der Freimaurerei erkannt und von Clemens XII. Bis Pius XII. Auch davor gewarnt hat. Warum wurden sie so wenig gehört? In einer Denkschrift, die für das erste Vatikanische Konzil verfasst wurde, heißt es, Zitat, es erscheint offenkundig, dass im Ganzen genommen die Lehre der Freimaurerei weit über die Grenzen der Häresie im eigentlichen Sinn hinausgeht und deren Verkehrtheit ins Unermessliche steigert. Sie ist in Wahrheit der Abgrund aller Irrtümer, gleichsam der Schacht des Abgrunds. Zitat Ende. Und in seiner Enzyklika Humanum Genum schreibt Papst Leo XIII., Zitat, die Freimaurer wollen die ganze aus den christlichen Institutionen hervorgegangene religiöse und gesellschaftliche Ordnung von Grund auf zerstören und an deren Stelle eine neue, nach ihren Ideen geformte setzen, deren Grundprinzipien und Gesetze dem Naturalismus entnommen sind. Zitat Ende. Leo XIII. Weist damit in aller Deutlichkeit auf das eine Ziel der Maurer hin, die Autorität der Kirche innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft zunichte zu machen. Heute besteht vor allem über einen Punkt kein Zweifel mehr. Das große Werk der Freimaurerei ist die Zerstörung der Familie. Sie soll, so verlangen es ihre Pläne und Programme, im 20. Jahrhundert durchgeführt werden. Sie ist möglich geworden durch den Zugriff auf die Erziehung der Jugend. Es war Leo XIII., der die heutige Katastrophe in prophetischer Schau heraufziehen sah. Auch Pius XII. Erkennt im Rückblick auf 200 Jahre Freimaurerei in aller Schärfe, dass die Wurzeln der modernen Apostasie im wissenschaftlichen Atheismus liegt, im dialektischen Materialismus, im Rationalismus, im Laizismus. Und er sieht als ihre gemeinsame Mutter die Freimaurerei. In einem Zeitraum von 200 bis nun fast 300 Jahren ist die Freimaurerei für die meisten verborgen, in die Stufen der sozialen Hierarchie eingedrungen und hat begonnen, im Innern der modernen Staaten eine Macht anzunehmen, die zu einem Staat im Staat geworden ist, und zwar weltweit. 2017 wird das 300-jährige Jubiläum der Freimaurerei gefeiert werden. Zusammen mit dem 500-jährigen Gedenken an die Reformation. Die Vorbereitungen zu beiden Jubiläen sind schon in vollem Gang. Auch wenn Maximilian Kolbe die Hintergründe nicht in dieser Deutlichkeit sehen konnte, Der Theologiestudent fragte sich jedoch in aller Schärfe, wie es möglich sei, dass unsere Feinde eine solche Tatkraft entfalten, um uns zu besiegen, während wir die Hände in den Schoß legen. Haben wir denn nicht viel mächtigere Waffen? Können wir nicht auf den ganzen Himmel zählen? Insbesondere auf die Mutter Gottes, die Immaculata. Antwort auf seine Fragen entdeckte er im goldenen Buch des heiligen Ludwig Maria Grignon de Montfort. Dieser französische Priester, er lebte Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, gilt als der größte marianische Heilige der Kirche. Wenn wir von Maximilian Kolbe sprechen, dann kommen wir an Grignon de Montfort nicht vorbei. Daher muss er bei einem biografischen Abriss über Maximilian Kolbe mit hineingenommen werden. Grignon wurde von Maximilian zum unübertrefflichen Vorbild seiner marianischen Spiritualität. Und die Tatsache, dass er am Todestag des heiligen Grignon am 28. April 1918 zum Priester geweiht wurde, gibt dieser geistlichen Verbindung mit gutem Grund eine göttliche Weihe. Grignon starb am 28. April 1716, also ein Jahr vor der Gründung der Freimaurerei. Während seines ganzen Lebens hat Grignon de Montfort mit seinem kleinen Büchlein von der wahren Andacht zu Maria, bekannt unter dem Namen Das Goldene Buch, die Grundlage gelegt für den Widerstand der Vendée gegen die 80 Jahre später ausbrechende französische Revolution. Man nannte ihn den Apostel des Poitou, der Bretagne und eben der Vendée. Eine innige Marienverehrung, aufopfernde Liebe zu den Armen und den Kindern und eine vollständige Selbstentäußerung waren die Grundzüge seiner ganz im Übernatürlichen verwurzelten Heiligkeit. Sein äußerlich gesehen so uninteressantes Leben, wie Bischof Graber es einmal formulierte, spielte sich innerhalb der jansenistischen Wirren ab. Und der Hass dieser Fanatiker wird ihn bis zum Tod von Diözese zu Diözese verfolgen, sogar noch über das Grab hinaus. Der Jansenismus, der Klarheit halber möchte ich das ganz kurz erwähnen, der Jansenismus war eine religiöse Reformbewegung, die sich im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich im heftigen Widerspruch gegen das Lehramt der Kirche und der Tradition entwickelt hat. Er vertrat eine schroffe Gnadenlehre und rigorose Moral und Askese. Die verstiegene Bußstrenge durch den Jansenismus bewirkte keine liebende Annahme der wahren Religion, sondern Hass, Verachtung und Rückgang des Glaubens. Erschütterung der kirchlichen Autorität und weitgehende Gewissensverwirrung waren unmittelbare Folgen. Damit hat der Jansenismus faktisch die antireligiöse Aufklärung vorbereitet. Und in diesem Umfeld predigte der Heilige aus der Bretagne die wahre Andacht zu Maria und die Liebe zum Kreuz. Und er predigte vor allen Dingen eben in der Vendée. Die Vendée ist ein Departement im westlichen Frankreich, bekannt durch die royalistische Erhebung 1793 bis 1796 gegen die französische Revolution. In einem heldenhaften Kampf für den Glauben an den dreifaltigen Gott stellten sich die katholischen Bauern und Handwerker nur unzureichend bewaffnet der französischen Revolution und ihrem Schreckensregime entgegen. Die Bilanz dieses Aufstands war erschütternd. Bis zu 35% der Bevölkerung, darunter viele Priester und Ordensleute, wurden massakriert. Heutige Historiker sprechen ganz offen von einem Völkermord. Eines jedoch wurde durch den Heroismus der Bürger aus der Vendée erreicht. Die Revolution verlor an Einfluss und Macht. die Kraft, die sich mit Heldenmut einer militärischen Übermacht zu widersetzen, erhielten die Aufständischen durch die Andacht zu Maria im Geiste des heiligen Ludwig Grignon de Montfort, der Jahrzehnte zuvor mit apostolischem Eifer in verschiedenen Diözesen Westfrankreichs wirkte. Eine Zwischenbemerkung. Die Vendée ist nach wie vor sehr lebendig. Bei den Demonstrationen, die gegenwärtig in Frankreich für die Erhaltung der Familie stattfinden, flattern auch die Fahnen der Vendée. Ein mit leuchtendem Rot gezeichnetes Herz und darüber ein Kreuz. Und bei den großen Wallfahrten, die jährlich stattfinden, werden sie von den übrigen Teilnehmern stets mit Applaus begrüßt. Frankreich weiß um die Tapferkeit und das Martyrium der Menschen in der Vendée und honoriert es heute noch. Nun, in Ludwig Grignon de Montfort haben wir das Beispiel eines Priesters, der durch seine wahre Andacht an die Mutter Gottes, die er in seinem goldenen Buch eingehend darstellt, die Menschen auf eine zukünftige schwere Zeit spirituell vorbereitet hat, um sie durch diese Epoche tiefer Demütigung und namenlosen Leids zu lenken. Diesem Vorbild, das ihm durch Grignon de Montfort vor Augen geführt wurde, wollte Bruder Maximilian folgen. Durch die freimaurischen Ereignisse in Rom angeregt, reifte in ihm die Idee, einen Bund gegen die Freimaurer und andere Teufelsmächte, wie er es nannte, zu gründen. Im Herzen der Christenheit musste er das Geheimnis des Bösen kennenlernen. Er hat es nicht aus den Büchern erfahren, sondern aus dem Leben selbst. Die Mächte des Bösen haben immer das gleiche Gesicht. Es ist der Hass gegen Christus und seine Kirche. Diesem Feind hatte Frater Maximilian damals den Krieg erklärt, an der Hand der Immaculata. Nach Jahren schrieb er, Zitat, um mich zu versichern, ob dieser Gedanke von der Immaculata stamme, holte ich Rat beim Beichtvater des Kollegiums. Er beschwichtigte mich im Namen des Gehorsams und ich entschloss mich, sofort ans Werk zu gehen. Zitat Ende. Die Werke Mariens tragen immer ihre Kennzeichen. Durch ihren Gehorsam wurde die Rettung der Menschheit ermöglicht. Von ihren Getreuen verlangt sie dasselbe bedingungslose Fiat, denselben heroischen Gehorsam. Denn nur im Gehorsam vermag jener überwunden werden, dessen Sünde im Non Serviam besteht. Die Ritter der Immaculata sollen, schon um ihres Namens willen, Helden und wenn nötig Märtyrer des Gehorsams sein. Hierin ist Pater Maximilian unerbittlich. Wer nicht gehorcht, ist nicht würdig, in den Dienst jener zu treten, deren höchster Ruhmestitel es immer noch ist, Magd des Herrn zu sein. Ein guter Ordensmann ist nicht deshalb gut, weil er viel leistet, sondern weil er gehorcht. Das war das Motto von Maximilian Kolbe. Ich glaube, es würde den Orden besser gehen, wenn diese Lehre überhaupt noch verstanden würde. 3 Tage nach dem Sonnenwunder in Fatima gründete Bruder Maximilian am 16. Oktober 1917, also 3 Tage nach der letzten Erscheinung in Fatima, mit Erlaubnis der Oberen zusammen mit 6 Mitbrüdern vor den Immaculata-Altar der Kapelle des Seraphischen Kollegs in Rom die Ritterschaft der Unbefleckten, die Militia Immaculatae. Die Bezeichnung Ritter ist hier als Symbol zu verstehen, das auch das weibliche Geschlecht einschließt. Zum ritterlichen Mann, so schreibt Gertrud von Lefort, gehört der Schutz des Kleinen und Schwachen. Das heißt, zum männlichen Leben gehört auch die Barmherzigkeit, eine dem Weiblichen zugeordnete Eigenschaft. Doch sie gehört notwendigerweise auch zur männlichen Tugend. Soweit Gertrud von Lefort. Und es ist eine Tragödie, dass man solche Worte nicht mehr ohne Hintergedanken, die Gender signalisieren, lesen kann. Denn die Verwechslung von Mann und Frau ist fast nun pathologisch geworden. Und wenn ich das sage, bin ich politisch inkorrekt und kann demnächst auch bestraft werden dafür. Also seien Sie vorsichtig. Maximilian Kolbe hat erkannt, dass er zu einem geistigen Kriegsdienst aufrufen muss, weil die Welt in einen Kampf, vielleicht in den Endkampf eingetreten ist. Daher Militia, Dienst, Kriegsdienst. Miles, das ist der Soldat, der Streiter. Es war ein grandioser Plan, den er mit seiner Militia der Welt vorlegen wollte. Zu einem seiner Freunde sagte er eines Tages: Die Jesuiten sagen, ad majorem Dei gloriam, alles zur größeren Ehre Gottes. Bei mir heißt es, ad maximam Dei gloriam, alles zur größten Ehre Gottes. Mit weniger gab er sich nicht zufrieden. Es musste ein Superlativ sein, erst dieser ist Gottes würdig. Und ich denke, da hat er wohl völlig recht. Nur das Schönste, das Höchste, das Beste ist gut genug für Gott. Auch in der Liturgie, einfach nur so als Nebenbemerkung. Dass seine Kommilitonen ihn belächelten, beeindruckte ihn sehr wenig. Es war das goldene Buch, in dem er bestätigt fand, was er in den Heiligen Schriften und bei den Kirchenvätern an Hinweisen über Maria gefunden hatte. Zitat: Die Jungfrau ohne Makel, Besiegerin aller Häresien, wird nicht weichen vor dem Feind, der sein Haupt gegen sie erhebt. Wenn sie treue Diener findet, gehorsam ihrem Befehl, dann wird sie neue Siege erringen, größere, als wir es uns nur vorstellen können. Zitat Ende. Bruder Maximilian wollte der treue Diener der Immaculata werden. Die ganze Welt dachte er, für sie zu erobern. Das Erkennungszeichen soll die wunderbare Medaille sein. In Fatima hat die Mutter Gottes die Gefahr aufgezeigt und ihr unbeflecktes Herz als Rettungsmittel angeboten. Die Gründung der Militia Immaculate ist nun die wahrnehmbare Verwirklichung dieses Programms. Diese Tatsache erkannt zu haben, ist die Gnade, die Maximilian Kolbe geschenkt wurde. Ein Jahr nach der Gründung empfing die Militia den apostolischen Segen von Papst Benedikt XV. Und am 2. Januar 1922 wurde sie von Papst Pius XI. Als Pia Unio approbiert und 1927 zur Pia Unio Primaria erhoben. Dies bedeutete, dass überall in der Welt Filialen gegründet werden durften. Und die Militia verbreitete sich daraufhin in geradezu wunderbarer Weise. Die Militia ist keine Bruderschaft im herkömmlichen Sinn. Sie ist eine Bewegung, die die Menschen anziehen und sie Satan entreißen soll. Das ist die Formulierung von Maximilian Kolbe. Sie besteht zunächst in der Hingabe jedes Einzelnen an das unbefleckte Herz bis ins letzte Detail des alltäglichen Lebens. Jeder, der zu ihr gehört, soll sich nicht nur darauf beschränken, sich der Immaculata zu weihen, sondern, und das ist das Neue an der Gründung von Pater Kolbe, er soll darüber hinaus bemüht sein, die Herzen anderer für sie zu erobern. Durch seine Begegnung mit der Freimaurerei bei der 200-Jahr-Feier in Rom angespornt, hatte Maximilian Kolbe vor allem einen Gedanken: die Bekehrung der Sünder, der Heretiker, Schismatiker und natürlich im Besonderen der Freimaurer, sowie die Heiligung aller, jeder einzelnen Seele. Alle Menschen sollen unter den Schutz der unbefleckten Jungfrau gestellt werden, denn Maria hat nur den einen Wunsch, alle Menschen zu Jesus zu führen. 1927 gründete Pater Maximilian in Polen Niepokalanów, die Stadt der Unbefleckten. Sie entstand auf einem Stück Ackerland, das zu erwerben für ihn unerschwinglich war, denn Geld war gerade das, was ihm vor allem fehlte. So stellte er eine Statue der Immaculata auf den Acker und wartete, was geschehen würde. Er bekam den Acker geschenkt. Das sind seine Erfahrungen mit der Mutter Gottes. 12 Jahre nach der Gründung der Stadt der Unbefleckten zählte die Gemeinschaft 762 Ordensbrüder, die sich mit Eifer allen erdenklichen Formen des marianischen Apostolats hingaben, besonders des Schriftapostolats. Aber nur 6 Patres ließen sich vom Werk der Immaculata überzeugen. In vielen polnischen Klöstern der damaligen Zeit herrschte noch eine Trennung zwischen den Patres und den Brüdern. Die Brüder bildeten eine untergeordnete Klasse, hatten die schweren Arbeiten zu verrichten und lebten von den Patres getrennt, was in keiner Weise den ursprünglichen Gedanken des heiligen Franziskus entsprach. Pater Maximilian wollte zu den Ursprüngen zurückkehren und legte großen Wert auf die Beseitigung der Klassenunterschiede im Kloster. Seinen Mitbrüdern, die sich nicht für das Werk Maximilians erwärmen wollten, wurde es natürlich ungemütlich bei dem Gedanken, einfache Brüder auf solch wichtigen Posten zu sehen, auf der gleichen Ebene wie die Patres. Doch Maximilian war überzeugt, dass die Arbeiter zusammen mit der Immaculata als wahre Arbeiter und wahre Apostel eine große Aufgabe in der Arbeiterwelt zu erfüllen haben. Mit Maria würde der Arbeiter auf eine höhere Stufe gestellt, unerreichbar für sozialistische Parolen. Jeder Bruder hat das Recht, seinen Arbeitsplatz zu wählen und ihn zu wechseln. Schon aus dem einfachen Grund, weil er den ganzen Arbeitsprozess seines Fachgebietes kennenlernen soll. Es soll ihm die größtmögliche Freiheit für eigene Initiativen eingeräumt werden. Pater Maximilian wünscht keine blinde Arbeitssklaven, sondern Persönlichkeiten, die in Eigenverantwortung ihren Erfindergeist antreiben sollen. In den Räumen der Verwaltung befand sich ein Briefkasten mit einer Aufschrift: Erfindungen und Ideen, in denen jeder Bruder seine Pläne und Projekte zur Verbesserung der Arbeitsprozesse niederlegen konnte. Oft hat die eine oder andere Initiative zu wirklichen Erfindungen und erhöhten Leistungen geführt. Auf diese Weise wurde Niepokalanów Ausgangspunkt sogar verschiedener Patente. Nach der Meinung von Maximilian sollen gerade die Orden die geistige Führung übernehmen und Vorbild sein in der Arbeitswelt und damit ein Klima der Gesundung der Arbeitermassen schaffen. Waren das Fantasien eines Träumers? Nein. Solange Niepokalanów bestand, wurde dieses Ideal gelebt. Das zeigt sich vor allem daran, dass die Kandidaten in Scharen kamen, um mit Pater Kolbe zusammenzuarbeiten. Darunter waren Spezialisten, die in der Welt hätten ein Mehrfaches verdienen können. Techniker mit Diplomen, Architekten, Ingenieure, Professoren, aber auch Studenten und Bauern. Es gab eine auf dem modernsten Stand ausgebaute Feuerwehr. Die gut geschulten Brüder in Kutte und Helm wurden wegen ihrer bedingungslosen Bereitschaft bekannt und geschätzt. Die einzigen Privilegien, die Pater Kolbe zuließ, gehörten den Kranken. Bei ihnen wurde nicht gespart. Sie haben eine eigene Küche und erhielten jede nur erreichbar medizinische Versorgung. Ihnen erlaubte er die teuersten Kuren. Er verwöhnte sie geradezu. Seine Erfahrung aus dem eigenen Leiden in verschiedenen Lungensanatorien ließ den Kranken großzügig jede mögliche Hilfe zukommen. Auf die Frage, wo in seiner Stadt der Unbefleckten die wichtigste Arbeit getan würde, antwortete er: im Krankenheim. Da wird am meisten gearbeitet, denn dort wird gebetet. Es ist selbstverständlich, dass Pater Kolbes Barackenstadt zum allgemeinen Gesprächsthema wurde. Täglich kamen Neugierige, vor allem Industrielle und Betriebsleiter, um das Werk, das im Rufe der Heiligkeit und des Skandals stand, zu besichtigen. Sie alle waren fasziniert von dem, was sie beobachten konnten, und einer der Besucher hat auch die richtigen Worte dafür gefunden. Es ist unbegreiflich. Hier gehen die Technik und die Mystik Arm in Arm. Auch jüdische Geschäftsleute interessierten sich für diesen Betrieb. Beim Abschied sagte einer zu Pater Kolbe: Ich bin Kommunist, aber eines muss ich Ihnen sagen, es ist das erste Mal, dass ich unsere Gedanken verwirklicht sehe. Sie sind wahre Kommunisten. Was für ein Kompliment. Aber wahrscheinlich war dies das schönste Lob, das Pater Kolbe von Weltmenschen je erhalten hat. Doch im Gesamten gesehen muss man sagen, Nebokolanow, die Stadt der Unbefleckten, hat ihre Wurzeln im Übernatürlichen. Sie hat sie bei der Immaculata. Unter den 11 dort herausgegebenen periodischen Schriften gab es eine Tageszeitung, die im Jahre 1939 eine Auflage von 250.000 Exemplaren erreichte. Vor allem aber die Monatsschrift Ritter der Unbefleckten mit einer Auflage von fast 1 Million Exemplaren auf Polnisch. Der Neid der Zeitungsmanager bleibt natürlich nicht aus. Die haben es leicht, schreiben sie wütend, alles mit unbezahlten Arbeitern. Und Pater Maximilian kontert: Nun, so macht es doch wie wir. Ja. Diese Arbeitsweise ist bis heute zur Nachahmung empfohlen. Kein Mensch wird da etwas dagegen haben. Pater Maximilian Kolbe am allerwenigsten. Auch in anderen Bereichen könnte man diese Arbeitsweise wieder einführen. Zum Beispiel jammern wir weltweit über nicht funktionierende Gesundheitssysteme. Als es noch in jeder Stadt ein Krankenhaus unter der Leitung eines Ordens gab, mit Ordensschwestern auf allen Stationen, war dieses Problem unbekannt. Denn diese arbeiteten für Gotteslohn. Das nur so als kleiner Zwischenruf. Kommen wir zurück auf die Schrift Ritter der Unbefleckten. Sie wurde in der Folge in verschiedene weitere Sprachen übersetzt, sogar auf Latein für die Geistlichkeit. Ja, das könnte er sich wahrscheinlich heute sparen. Aber auch auf Japanisch. Wieso ausgerechnet Japanisch? Durch eine sogenannte zufällige Zugbekanntschaft mit einigen japanischen Studenten, denen er seine wunderbare Medaille schenkte und im Gegenzug von ihnen kleine Elefantenfigürchen erhielt, reifte in ihm der Gedanke, unbedingt in Japan eine zweite Stadt der Unbefleckten zu errichten, um den Japanern, die fern von Jesus und der Immaculata leben müssen, vom wahren Gott zu berichten. Natürlich konnte er diese Reise nur mit Einwilligung der Oberen unternehmen. Dabei versuchte er nicht, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Er fragte nur ganz unschuldig, ob er nach Japan dürfe, um eine zweite Stadt der Unbefleckten zu errichten. Beim Provinzial spielte sich dann folgender Dialog ab. Haben Sie Geld? Nein. Können Sie Japanisch? Nein. Haben Sie wenigstens einige Freunde dort, Beziehungen? Noch nicht. Aber mit Hilfe Gottes werden sich solche finden lassen. Mit seinem extravaganten Plan brachte Pater Kolbe seinen Oberen in eine knifflige Situation. Bis jetzt hat sich das Werk Maximilians außerordentlich gut entwickelt. Das musste er zugeben. Aus dem Nichts hat er es erschaffen. Was deutlich genug zeigt, dass die Hand der göttlichen Vorsehung daran beteiligt war. Soll man nun diese Reisepläne ablehnen? Falls es der Wille Gottes ist, würde man sich ja gegen seinen Willen entscheiden. Es war schon eine reichliche Portion Gottvertrauen, die den Oberen dann bewog, seine Zustimmung zur Reise nach Japan zu geben. Mit 4 Brüdern reiste er 1930 nach dem fernen Japan. Nach einem Monat kapelte er nach Hause. Versenden heute erste Nummer, haben Druckerei, es lebe die Immaculata. Jahre später wurde bekannt, dass er fast unüberwindliche Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Doch die Opposition kam nicht von den Japanern, sondern von den futterneidischen Missionären, den lieben Mitbrüdern. Die Heiden sind bereit, uns zu helfen. Alle Schwierigkeiten kommen von Seiten der Christen, schreibt er. Übrigens war der erste Übersetzer seiner Artikel ein japanischer Methodist, der jedoch bald den Weg zur katholischen Kirche fand. Im Jahre 1930 errichtete also Pater Kolbe in Nagasaki in Japan eine zweite Stadt der Unbefleckten. Sie wurde auf wunderbare Weise bei der Atombombenexplosion 1945 verschont. Es kam niemand ums Leben. Nagasaki, das ist vielleicht wenig bekannt, war die Stadt, in der die meisten Christen lebten, damals bei der Atombombenexplosion. War es Zufall, dass gerade Nagasaki getroffen wurde? Pater Kolbes Bemühungen gingen dahin, in jedem Land der Welt eine Stadt der Unbefleckten zu errichten. Aber es muss rasch gehandelt werden, betont er in einem Brief. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ahnte er, dass seine Lebensuhr bald abgelaufen sein wird? Maximilians großer Plan war die Herausgabe einer russischen Zeitschrift. Ihr werdet eines Tages die Statue der Immaculata auf der höchsten Zinne des Kremls aufgestellt sehen, so prophezeite er. Vielleicht erleben wir das noch. Bei seinen Eroberungszügen nahm er die Hilfe jeder sich bietenden technischen Erneuerung in Anspruch, mit dem einen Ziel, jeden Fortschritt zur Ehre Gottes zu verwenden und ihn als Mittel zum Kampf gegen den Unglauben zu verwenden. Einmal stürzte er sich in Pläne zur Konstruktion eines Flugmotors von unglaublich hoher Geschwindigkeit. Es handelte sich um eine spitzfindige Anwendung aller einschlägigen Gesetze der Physik und der Mechanik. Ein bekannter Professor der Physik in Rom bezeugte, dass die Pläne ausführbar seien. Pater Kolbe wollte keine technische Laufbahn einschlagen, aber er versuchte in allen Gebieten Mittel zu finden, um die Ungläubigen bekehren zu können. Er glaubte an die Richtigkeit des Fortschritts, sofern er zur größeren Ehre Gottes gebraucht wird. Und hier ist das Zauberwort oder das Schlüsselwort, sofern. Sofern der Fortschritt zur Ehre Gottes angewendet wird. Wir wissen, dass gerade dies in den letzten 100 bis 200 Jahren nicht getan wurde. Im Gegenteil. Die Forscher hatten die Hypothese Gott nicht mehr nötig, wie der französische Mathematiker, Physiker und Astronom Marquis de Laplace zu Napoleon sagte. Napoleon war ja doch gläubig, ja. Er glaubte noch an Gott und hörte sich diese heidnischen oder atheistischen Argumente von Laplace an und fragte dann, ja, aber wo in Ihrem System existiert noch Gott? Ja, diese Hypothese haben wir nicht mehr nötig. Ja. Und heute? Die Genmanipulatoren wollen sein wie Gott, ihn noch übertreffen in der Konstruktion des neuen Gendermenschen. Viele Maschinen würden gar nicht entstehen und existieren, wenn die Erfinder und Entdecker die Ehre Gottes im Blick hätten. Pater Maximilian hatte nichts anderes als die Ehre Gottes im Blick. Man muss der Technik nur den rechten Sinn geben, vertraute er einem Mitbruder an. Auf diese Weise wollte er im wahrsten Sinne des Wortes auch die Wissenschaft bekehren, sie in einem höheren Maße für das Gute dienstbar machen. Die Erstlingsfrüchte des menschlichen Geistes, so pflegte er zu sagen, sollen in den Dienst Gottes und der Immaculata gestellt werden. Dass er von Seiten seiner nächsten Umgebung Widerstand erfuhr, ist nicht verwunderlich. Aber mit der Überzeugungskraft des Heiligen rief er seinen Mitbrüdern zu: Sehen Sie denn nicht, dass sich der Teufel aller technischen Errungenschaften und jedes Fortschrittes bemächtigt, um ein Werkzeug des Bösen daraus zu machen? Umso mehr gilt es, uns endlich aus dem Schlaf aufzurütteln und die verlorenen Stellungen dem Feind zu entreißen. Zitat Ende. Wie völlig recht er mit seiner Aussage hatte, zeigt unsere durch den technischen Fortschritt zerstörte Natur und den moralischen Niedergang unserer Gesellschaft. Hätte die wissenschaftliche und technische Entwicklung nicht einen anderen Verlauf genommen, wenn die Liebe zu Christus, zur Immaculata und zur Menschheit die treibende Kraft der Forschung gewesen wäre und der Geist des Evangeliums den Weg in die Laboratorien und auf die Bauplätze gefunden hätte? Pater Kolbe setzte sich für eine Wissenschaft ein, an deren Anfang und Ende das Gebet steht. Denn mit einer Wissenschaft ohne Gebet, das war ihm bewusst, fällt man sehr leicht von Gott ab. Wirtschaftliche Gedanken, die heute in der Forschung dominieren, waren dem Franziskanerpater völlig fremd. Sie wären ihm nie in den Sinn gekommen. Wir können annehmen, dass er von seiner nächsten Umgebung kaum verstanden wurde. Wie soll man einen Mann verstehen, der mit grenzenlosen Eroberungsplänen und revolutionären Ideen und einer alles verzehrenden Liebe in Bezug auf seine apostolischen Pläne keine Schranken kennt? Alle Zeugnisse, so schreibt die Biografin Maria Winowska, sprechen einstimmig von seinem apostolischen Eifer, der alle Sünder schnellstens und auf der ganzen Welt bekehren wollte. Wenn man den Werdegang der Militia verfolgt, gewinnt man zunächst den Eindruck, sie wäre von Anfang an eine unangefochtene Erfolgsgeschichte gewesen. Doch dies war keinesfalls der Fall, im Gegenteil. Als Pater Kolbe 1919 von Rom nach Polen zurückkehrte, war er schwer krank. Er litt an Tuberkulose und die Ärzte rechneten mit seinem baldigen Tod. Monate verbrachte er im Sanatorium, das für ihn jedoch zu einer weiteren Wirkungsstätte für sein Apostolat wurde, wo er einige dem Glauben Fernstehende bekehrte. Nach seiner Entlassung widmete er sich wieder mit Eifer der Ausbreitung der Militia und seiner Zeitschrift Der Ritter der Unbefleckten. Die laufenden Kosten wurden durch zusammengebettelte Spenden gedeckt. Er selbst schonte sich nicht. Er war der Erste bei der Arbeit, schlief kaum, trug schwere Lasten. Die Ärzte hatten ihm ein ruhiges, regelmäßiges Leben verordnet. Er konnte sich nicht um den Rat der Ärzte kümmern, wo so viel zu tun war. Wie hat er denn durchgehalten? Er hatte engen Kontakt mit jener, die er mit Heil der Kranken angerufen hat. Sie war sein Ideal, für das er willig sein Leben geopfert hat, anstelle eines Familienvaters im Hungerbunker zu Auschwitz. Maximilian Kolbe hat mit seinem Leben, seinem Werk und seinem Sterben gezeigt, dass der Glaube wohl persönlich, jedoch keine Privatsache ist. In der Geschichte des 20. Jahrhunderts haben wir es leidvoll erleben müssen, wozu der Mensch fähig ist, wenn Gott zu einer Privatsache verkommt. Mit Grignot de Montfort, um nochmal auf ihn zurückzukommen, war sich Maximilian Kolbe einig in der Erkenntnis, dass die Mächte der Finsternis von Anbeginn der Menschheit bis zur Wiederkunft Christi den Weltenlauf bestimmen. Im Goldenen Buch spricht Grignion von jenen letzten und grausamen Verfolgungen Satans, die sich von Tag zu Tag verstärken werden bis zur Ankunft des Antichrist. Diese Worte bezieht er auf jene erste und berühmte Verheißung und jenen Fluch, welchen Gott im irdischen Paradies auf die Schlange geworfen hat. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dein Haupt zertreten und du wirst sie an der Ferse verletzen. Nur einmal hat Gott Feindschaft gesetzt, die aber ist unversöhnlich und sie wird bis zum Ende der Welt dauern und sich ununterbrochen vergrößern. Der Teufel weiß um die von Gott gesetzte Feindschaft. Er weiß auch um jene, die ihm sein Haupt zertreten wird, die Mittlerin aller Gnaden, die Miterlöserin. Er zittert vor ihr, weil sein Stolz mehr leidet, da ihn eine geringe Magd des Herrn besiegt. Ihre Demut verdemütigt ihn mehr als die Allmacht Gottes. Was Luzifer durch Stolz verlor, erhielt Maria durch Demut zurück. Was Eva durch Ungehorsam verlor und zugrunde gerichtet hat, rettete Maria durch den Gehorsam. Es ist bezeichnend, dass sowohl bei den Kirchenvätern als auch bei den Heiligen eine Übereinstimmung über die Tatsache herrscht, dass zum Ende der Zeiten dieses Spannungsfeld in einem nicht zu beschreibenden Ausmaß anschwellen wird. Wir haben heute vielleicht eine kleine Ahnung, wie das so weitergehen wird. Der heilige Grignion war nicht nur Priester und Apostel Mariens, er war auch Prophet. Und er sah die Apostel der letzten Zeit, die unter dem Schutzmantel Mariens das Feuer der göttlichen Liebe entzünden werden. Er hat sie angekündigt. Die großen Männer, die kommen werden, die Maria auf Befehl des Allerhöchsten ausrüsten wird, um sein Reich über die gottferne Welt auszudehnen. Er sah Kämpfe apokalyptischen Ausmaßes, sah aber auch den Triumph des Reiches Christi durch Maria. Auf das Christi Königsherrschaft anbreche, möge Mariens Reich kommen. Das war das Ziel Grignons und auch Maximilian Kolbes. Daraufhin haben beide gelebt und gelitten. In Maximilian Kolbe können wir einen der großen Männer, einen Apostel der letzten Zeit, im Sinne des heiligen Ludwig Grignon erkennen. Pater Kolbe war überzeugt, dass seine Militia Immaculate Seelen retten wird. Und er gab auch gleich die Begründung: Denn durch Maria hat das Heil der Welt begonnen, durch Maria muss es auch vollendet werden. Wie Grignion de Montfort das Volk in der Vendée auf die grausame Zeit der Französischen Revolution vorbereitet hat, so auch Maximilian Kolbe seine Landsleute in Polen durch die Gründung seiner Militia auf die Jahre des Nationalsozialismus und des nachfolgenden Kommunismus. Zu Lebzeiten des Heiligen haben Millionen seinem Aufruf geantwortet. In Polen wurde die Militia zu einer Bewegung, die vielen eine Stütze wurde in der Verfolgung unter den antichristlichen Diktaturen. Die Einbindung in die Militia gab ihnen die Kraft, in den Jahren der Unterdrückung und des Kampfes durchzuhalten. Der Heilige von Auschwitz blieb aber nicht bei bloßen Forderungen stehen. Er nannte auch die Mittel, um sein von ihm gestecktes Ziel erreichen zu können. Vor allem die heilige Messe. Dann die Sakramente der Kirche, die täglichen Opfer und als äußeres Zeichen die Ganzhingabe an die Immaculata durch die wunderbare Medaille. Zusammen mit dem Rosenkranz soll die wunderbare Medaille die Waffe sein, derer sich ein Ritter der Unbefleckten bedient. Außer den genannten Mitteln zur Rettung der Seelen regte der Gründer der Militia Immaculate ein Stoßgebet an, um ohne Unterlass in Verbindung mit Gott zu bleiben, inmitten unserer natürlichen Tätigkeiten. Und dieses Stoßgebet möchte ich Ihnen mitgeben. Sie kennen es. Ich habe es Ihnen das letzte Mal schon gesagt, einige waren schon dabei. Aber ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Es beginnt: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Das ist die Umschrift auf der wunderbaren Medaille. Maximilian Kolbe hat diese Bitte erweitert mit dem Zusatz: Und bitte für jene, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen. Damit sind vermutlich 95% der Weltbevölkerung eingeschlossen. Dann spricht er jene Gruppe an, die letztlich den Anstoß gab für seine Militia. Maria, bitte besonders für die Freimaurer. Und er schließt sein Gebet mit der Bitte an Maria, beim Herrn für alle einzustehen, die ihr anempfohlen werden. Also bitte für jene, die wir dir anempfehlen. Mit diesem Gebet hat die Militia Immaculate eine wunderbare Verbreitung erfahren, bis zu Beginn der 1960er Jahre. Sie besaß 500 Filialen auf allen 5 Kontinenten und zählte mehr als 3 Millionen Mitglieder. Nach dem Zweiten Vatikanum jedoch erfuhr die Gründung Maximilian Kolbes Veränderungen. Zunächst wurde der für heutige Begriffe unzeitgemäße Name Militia, Ritterschaft, umgeändert in Mission der Immaculata, was etwas völlig anderes bedeutet, da die Mission ja auch zusammengebrochen ist. Ja. Dialog eigentlich, ja, ist noch geblieben. Um den Grundsätzen der Religionsfreiheit und des konziliaren Pazifismus besser zu entsprechen. Auch die Statuten wurden dem Geist des Konzils angepasst. Sie stellen ein völlig neues Ziel vor. Es geht nicht mehr um die Bekehrung der Freimaurer, der Heretiker etc. Das Heil der Seelen und der Kampf gegen den Irrtum finden sich nicht mehr in den Statuten. Vor allem wurde das Stoßgebet des so wichtigen Zusatzes beraubt, welchen Pater Kolbe hinzugefügt hatte und worauf er großen Wert legte. Und für alle jene, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Dieser Zusatz ist weg. Dem Wesen der Militia wurden auch wesentliche Aspekte genommen. Vom Gehorsam gegenüber dem Willen der Immaculata ist keine Rede mehr. Statt des Apostolats der Ausbreitung des Glaubens stehen jetzt jene Aktivitäten im Mittelpunkt, die auf die Erhebung der Würde der menschlichen Person und dem Schutz des Lebens zielen. Auch die Mutter Gottes selbst erfuhr eine Umdeutung, die nicht den Vorgaben von Maximilian Kolbe entspricht. Die Militia war für ihn die praktische Anwendung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis. Das heißt, Maria hat eine aktive Rolle als Mittlerin aller Gnaden, besonders der Gnaden der Bekehrung und Heiligung. Maximilian Kolbe hat als Fundament seines ganzen Werkes angestrebt, dass alles Wirken der Militia auf der Wahrheit gründet, dass Maria die Mittlerin aller Gnaden ist. Wäre das nicht der Fall, so sagt er auf der Konferenz vom 6. Juni 1933, dann wäre unsere Arbeit und unsere Mühen sinnlos. Heute versuchen einige Priester in Polen, die Militia wieder bekannt zu machen. In Deutschland hat sich Herr Pfarrer Jolly verdankenswerterweise dieses Werkes angenommen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Wort von Pater Maximilian Kolbe mitgeben. Ein Vermächtnis, eine Ermahnung, ein Anliegen. Ich zitiere: Ich wünsche euch, dass ihr täglich jeden Augenblick der Unbefleckten näher kommt, dass ihr sie mehr kennenlernt und sie immer mehr liebt, dass ihr euch immer mehr von ihren Gedanken, Absichten und Gefühlen durchdringen lasst, dass ihr euch von ihrer Liebe zu Jesus in der Krippe und im Haus Nazareth und unter dem Kreuz und in der heiligen Eucharistie durchdringen lasst. Mit einem Wort, dass die Flecken der Sünden und der Unvollkommenheit immer kleiner und seltener werden. Liebt die Unbefleckte, so viel ihr nur imstande seid. Schaut auf zu ihr und betet besonders den kurzen Stoßseufzer Maria. Oder in anderer Weise, indem ihr dabei eure Sorgen, Leiden, den Kummer, die Demütigungen und Schwierigkeiten ihr anvertraut. Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Bitte für jene, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen. Bitte für die Freimaurer und für jene, die wir dir anempfehlen. Heiliger Maximilian Kolbe, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus.
Ich
danke Ihnen.